Deutschlandfunk. Das Feature.
Berlin-Schöneberg, U7, Yorkstraße, am Hinterausgang Großgörschenstraße. Ein Schild. Zum Friedhof. Ein verwitterter Torbogen, eine Tafel.
Alter St. Matthäus-Kirchhof seit 1856.
Gleich hinter dem Tor verfliegt die Andacht. St. Matthäus lebt. Wie man einen Friedhof am Sterben hindert. Ein Feature von Ulrike Bajor.
Sind Sie hier trocken genug?
Ja.
Ja, das ist unangenehm, wenn es anfängt zu regnen.
Habe ich ja Glück gehabt, da ist ja gerade abgepasst.
Ja.
Das ist fertig.
Dann komme ich zu Ihnen rüber.
Tische, Stühle, Schirme, Cappuccino, Kuchentheke. Hier treffen sich die Lebenden. Renate, knapp 80.
Kastanien sammeln gegangen. Früher baute man hier noch Kastanienmännchen und sowas. Alle Spielplätze gab es ja da noch nicht.
Renate, knapp 80, kennt St. Matthäus von Kind an.
Ende der 40er Jahre ungefähr. Also ging man hierher. Und naja, dann ging es los, dass dann langsam die Älteren denn weggestorben sind. Und daher, also ich bin hier mindestens einmal in der Woche auf dem Friedhof.
Mir ging es immer um die Bedürfnisse der Menschen, die auf dem Friedhof kommen. Ich habe da so ein paar Sprüche, die entwickeln sich in der Laufe der Zeit. Es wird immer derer gedacht, die tot sind, aber nie an die gedacht, die den Friedhof betreuen und eigentlich schön machen und pflegen.
Bernd Bossmann betreibt das Café Finovo, das erste deutsche Friedhofscafé.
Und ein Mensch braucht sich für die ganz normalen menschlichen Bedürfnisse, die er als Lebender hat, auch nicht zu schämen. Das sind ganz einfache Dinge wie sich aufwärmen, eine Toilette zu nutzen, was essen, trinken und auch die Kommunikation. Und die Leute wissen auch alle, die hierher kommen, dass sie hier irgendwann liegen werden.
Wir haben hier ungefähr 4000 Grabstellen, die sozusagen noch in Nutzung sind.
Margit Burhoff verwaltet die drei Friedhöfe der evangelischen St. Apostelgemeinde. St. Matthäus ist der älteste.
Es ist ja die freie Friedhofswahl. Es gibt sehr, sehr viele Friedhöfe in Berlin. Wir schaffen es gut, die schwarze Zahl zu halten, aber es ist kein Gewinn, den wir tatsächlich dann am Ende des Jahres zählen. Dass wir ein Wirtschaftsbetrieb sind, ist ja vermutlich den meisten tatsächlich nicht bekannt.
Natürlich versuchen wir Menschen, ja, die Schönheit oder die Besonderheit dieses Kirchhofs näher zu bringen, mit Führung, mit Veranstaltung. Ich meine, es ist ja so ein Friedhof, der spiegelt auch einer Kulturgeschichte. Ich bin Bertram von Boxberg und bin hier zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit der 12 Apostelkirchhöfe.
Die Verwalterin und ihr Öffentlichkeitsmann sitzen im Versammlungsraum über dem Café. Im Café hockt eine aktuelle Trauergemeinde.
Das heißt ja hinterher immer, man geht das Fell versaufen.
Und draußen, neben Renate, grimmige Miene, schwarzer Zylinder.
Gerhard Moses Hess.
Gerhard Moses Hess.
Ich bin früh konfrontiert worden mit Vergangenheit und habe sehr früh angefangen, so Erinnerungsarbeit zu machen, ehrenamtlich, in Sachen Nationalsozialismus. Weil Deutschland ist ja eigentlich ein Friedhof, ein ganzer. Ich habe, weiß ich, in den 90er Jahren die ersten Stolpersteine verlegt mit Günter Demmig in der Dresdner Straße in Kreuzberg, wo ich gewohnt habe. Und dann habe ich diese Erzählerausbildung gemacht später, vor 10 Jahren. Und da ich hier bereits den Friedhof kannte und hier einen guten Freund beerdigt hatte, dann habe ich gesagt, na, können wir doch hier Geschichten erzählen.
Geschichtenerzähler kennt der Friedhof viele. Zu jeder Jahreszeit.
Also ich bin Ludger Wegenborg und bin Vorstand des gemeinnützigen Fördervereins EVEV vom alten St. Matthäus Kirchhof Berlin.
Mein Name ist Wolfgang Schindler, ich bin ebenfalls im Vorstand vom EVEV.
Ja. Naja, vornehmlich sagt man ja, ein Förderverein ist ja auch mal zum Erhalt des Friedhofs da. Und hier gibt es ja so wahnsinnig viele historische Grabstätten und von sehr vielen berühmten Persönlichkeiten auch. Insofern informieren wir die Leute einfach erstmal über das, was hier auf dem Friedhof los ist. Dann finden wir es eigentlich ganz gut, wenn Leute sich auch mit Friedhof mal beschäftigen, dass das zum Leben dazugehört. Das Motto ist ja hier bei uns, der Friedhof lebt. Das ist ja nicht nur für die Toten da, sondern für die, die die Gräber besuchen.
Ja, da ist mal einmal dran zu riechen, weil das wissen Sie mal übrig.
Was ist das für eine besondere Rose?
Ist aber noch mit.
Victoria Luise?
Nee, ist diese hier, die ist schon ein bisschen. Himbeer, ne? Das ist, wenn richtig warmes Wetter und eine ganze Zeit ist und so, dann riecht die so stark nach Himbeerfrucht. Ich habe schon ein paar Mal, dass wir hier eine Führung angefangen haben und ich habe gesagt, so jeder riecht jetzt erstmal an der Rose, dass wir schon mal mit dem Lächeln losgehen. Das ist, ja, wir sind hier sehr naturverbunden. Das gehört, die Pflanzen gehören für uns mit dazu und gehören auch zur Lebensfreude. Jetzt gehen wir hier gerade über den frisch gesäten Rasen.
Vor der Kapelle, wo im Sommer Victoria Luise blüht, versammelt sich jetzt eine bunte Menge.
Das zum Todestag wegen des zum Geburtstag.
So, jetzt gehen wir in die Kapelle. Neobarock.
Genau.
Vor 160 Jahren stand hier eine kleine Backsteinkapelle und diese Kapelle ist von 1906 bis 9 gebaut worden, zusammen mit dem Tor und den beiden neuen Gebäuden vorne, weil man einfach was Größeres und Repräsentativeres haben wollte.
Das waren schon reiche Bürger, die ursprünglich auf diesem Friedhof begraben waren. Das waren Großbürger.
Wir haben hier vor der Kapelle eine Figur des St. Matthäus. Die hat früher auf dem Kirchplatz gestanden und die St. Matthäus-Kirche ist ja bei der Nationalgalerie, beim Kulturforum. Und das war die erste Vorstadt vor den Stadtmauern Berlins damals. Und da haben dann die Reichen und Schönen sich ihre Sommervillen gebaut, die sich das leisten konnten. Ärzte, Politiker, Künstler, Militärs. Deswegen haben wir auch so viele Ehrengrabstellen hier.
Gehört ja zu einer Gemeinde, die am Potsdamer Platz saß. Und da waren die ganzen reichen Bürger, reich gewordenen Bürger, 1850, 1870, 1880, nach dem gewonnenen Krieg gegen Frankreich in den Gründerjahren. Und die haben sich dann alle hier ihre Gräber geleistet. Und das war eben so was Besonderes wegen dem tollen Blick. Weil unten waren ja nur Wiesen, das war ja alles noch unbebaut. Also das war schon eine exquisite Lage hier.
Auch Gerhard Moses Hess hat eine Tour laufen.
So, da sind wir jetzt schon.
Ludger und Wolfgang stehen jetzt hinter der Kapelle.
Hier fangen wir meistens auch die Führungen an. Man sieht einfach, dass im unteren Drittel des Friedhofs ja keine historischen Gräber sind. Da ist er ja relativ flach. Und da kann ich dann erzählen, dass diese Grabstellen damals 1939 abgebaut wurden, auf Weisung von Speer für die Germania-Planung, dann mit dieser S-Bahn nach Stahnsdorf transferiert wurden.
Ludger zeigt auf die Friedhofsmauer vor sich und die Brandwände der angrenzenden Häuser.
Und hier haben wir dann mit Kunststudenten an den Originalstandort, wo das Mausoleum von Langenscheid war, der diese Langenscheid-Sprachgeschichten erfunden hat. Das haben die dann mit Spraydosen ganz realistisch an die Hauswand gebracht, als Erinnerung an diese Zeit. Natürlich waren wir bei der Auswahl und so ja immer beteiligt, aber wir fanden es einfach auch ganz toll, dass man sozusagen junge Kunststudenten auch auf den Friedhof holt. Und das war auch die Diplomarbeit von denen. Die haben in der Kapelle mit den Professoren ihre Abschlussarbeit vorgestellt und eine 1,2 bekommen.
Vor einer unscheinbaren grauen Grabtafel bleibt Ludger stehen.
Viele wissen, ach ja, die sind erschossen worden und man hat die Asche vor Berlin verstreut. Aber das ist natürlich, der Bendlerblock ist ja gleich in der Nachbarschaft der Matthäikirche. Und man hat damals gesagt, mit den Leichen, wohin? Also auf unseren Friedhof. Die sind in Uniform hier auf dem Friedhof bestattet worden.
An dieser Stelle wurden Klaus Graf Schenk von Stauffenberg, Ludwig Beck, Friedrich Olbricht, Albrecht Merz von Quirnheim und Werner von Heften begraben. Dann wurden ihre Leichname an einen unbekannten Ort verbracht. 20. Juli 1944.
Und am nächsten Tag hat dann ja die ganze Obrigkeit erstmal wieder eine Reihe und die Macht übernommen und hat gesagt, na, die wollen aber keinen Ort für Heldenverehrung. Und deswegen sind die einfach nochmal ausgegraben worden, was ich sagte, das Grab ist geschändet worden. Dann hat man die im Krematorium verbrannt und die Asche verstreut, damit keiner weiß, wo die beerdigt sind. In den 70er Jahren war es erst wieder so weit, dass man gesagt hat, ach, Stauffenberg ist vielleicht doch ein deutscher Held. Und dann hat man gesagt, man möchte ihm gedenken. Und deswegen steht dieser Stein schräg als Zeichen dafür, dass es ein Gedenkstein auf dem Friedhof ist, wo er bestattet wurde.
Also das war schon eine exquisite Lage hier. So, da sind wir jetzt schon.
Gerhard Moses Hess, drei ältere Damen im Gefolge, hat sein heutiges Thema erreicht.
Ja, und das ist eben der
Virchow Rudolf, 1821 bis 1902.
Der liegt in einer guten Nachbarschaft. Das ist eben hier Karl Mayer, war der Begründer der Geburtshilfe in Berlin. Und dieser Karl Mayer war Schwiegervater von Rudolf Virchow. Und hier drüben ist noch ein berühmter Arzt, das ist Griesinger, das war ein Psychiater, also Begründer der Psychiatrie. Die Griesinger Gesellschaft, die versorgt jetzt auch das Grab und insofern ist das in gutem Schuss. Und hier ist auch noch ein Arzt, was ganz exquisit ist, nämlich das war der Herr, der war Hofzahnarzt vom Kaiser Wilhelm. Also das sind so Sachen, wenn man Hofzahnarzt war, dann kriegt man also so ein Monument. Ne?
Eine weiße Marmorfigur, eine Trauernde.
Rudolf Virchow war, dann kriegt man so ein
schwarzer Stein, schwarze Tafel.
Ein ganz schlichtes Grab, was heute eben auch schlicht und einfach zerfallen ist. Also ist in einem erbärmlichen Zustand, das muss man einfach sagen.
1, 2, 1, 2, 1, 2.
Ein Bein des Erdgrabsteines von Hilde Radusch gekommen sind. Ich begrüße von Miss Marbles Schwestern, Netzwerk zur Frauengeschichte vor Ort.
Es verändert sich extrem die Bestattungskultur, weg von der Erdbestattung hin zu Urnenbestattung. Und somit hat natürlich eben auch der Friedhof viel freie Fläche.
Das war, ich glaube, 2006, wo im Zuge einer Gesundheitsreform das Sterbegeld der Krankenkassen gestrichen wurde. Das hat, glaube ich, war ein ganz großer Teil, wo so eine Bestattungskultur sich verändert hat. Also wo Sargdiscounter und Bestattungsdiscounter kamen und man sagte, oh, jetzt müssen wir das alles selbst tragen, dann machen wir es mal halt billig.
Wenn ich mir überlege, Sie müssen Ihren Sarg haben. Also jetzt kommen wir ja auf ein Thema. Ich habe mal was gelesen, irgendwo bin ich mal vorbeigefahren. Ich glaube, das ist oben Berliner Ecke Bundesallee. Billigbestattung oder Discountbestattung, wenn ich mich nicht täusche, war da mal 999. Aber ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Komm da selten vorbei.
Gibt es eine Konkurrenz unter den Friedhöfen?
So würde das keiner benennen. Aber es ist ja tatsächlich so, dass schon auch mit dem, wie sind die Friedhöfe ausgestattet, was gibt es für Angebote. Es gibt, natürlich spielt es eine Rolle, dass wir sagen, wir haben hier die großen Denker, Bildhauer, Schriftsteller zu liegen. Ein Tourist kommt, schaut sich das an und geht wieder weg. Was wir versuchen, ist eben auch innerhalb des Bezirkes die Leute aufmerksam zu machen, hier liegt nicht nur Herr Virchow, sondern dass man tatsächlich auch eine Verbindung für sich selber dann herstellen kann.
Ich weiß nicht, ob das interessant ist hier, aber es kennen wahrscheinlich nur die in Schöneberg groß geworden sind und hier gewohnt haben, Walterchen, das Ballhaus Walterchen, ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Die Älteren werden es noch kennen, der liegt auch hier. Hieß früher Walterchen, der Seelentröster.
Räsel Walter, 1883 bis 1965, Gastwirt, hüfthoher schlichter Stein, Aufschrift Walterchen mit dem goldenen Herzen. Nach dem Tod seiner Ehefrau Elvira spendete er die Glocke für die Kapelle.
Meine Großeltern lagen hier, dann Tante und Onkel. Das Grab ist natürlich schon weg. Jetzt liegen noch meine Eltern und mein Lebensgefährte.
Wie lange ist das her, dass er tot ist?
Ach, 17 Jahre. Na, und dadurch ist das ja nun verlängert worden. Also sonst hätte ich schon längst wegmachen lassen. Aber bis 19 und dann kommt das Grab weg. Dann ist Feierabend.
Wir räumen fast nichts ab, auch von anderen Grabsteinen, wo man einfach sagt, die sind noch standfest, damit das Bild des Friedhofs erhalten bleibt und wir nicht irgendwann eine leere Wiese haben. Wenn eine Grabstelle nicht mehr im Nutzungsrecht ist, schauen wir einfach, ob wir ein Stück weit die Grabanlage doch noch erhalten, bis sie dann verwildert in der gärtnerischen Anlage.
Was kostet das, 20 Jahre Nutzungsrecht?
Das ist in der Gebühr für eine Einzelstelle hier in der Anlage sind es im Moment 63 Euro pro Jahr sozusagen und dann hochgerechnet auf 20 Jahre.
Lass sie mal überlegen, wo sie aufschließen würde.
Wo würde ich hier aufschließen?
Vor einem antikisierenden Mausoleum mit dorischen Säulen zückt Wolfgang einen dicken Schlüsselbund.
Ich weiß nicht, machen Sie es.
Das ist ganz geschickt gemacht.
Aha, unter einer dieser Kupferverzierungen. Haben Sie es mit Grabräubern hier zu tun?
Ja. Das Grabmal wurde vor 5 Jahren restauriert. Es ist ein neues Kupferdach draufgekommen und im nächsten Jahr bereits hatten wir Diebe hier auf dem Friedhof, die das ganze Kupferdach geklaut haben. Dieses Grabmal wurde restauriert von einem Verein, den der Herr Herpich und seine Frau noch in den 20er Jahren gegründet hatten. Und zwar für Jugend und Sport. Den Verein gibt es auch heute noch. Und die haben dann von dem Geld, was es auch heute noch gibt, dieses Mausoleum ganz überarbeiten lassen.
Herpich Paul, 1869 bis 1929 Unternehmer. Herpich Luise, 1872 bis 1954.
Paul und Luise Herpich waren befreundet mit der Familie Linz. Und Linz war Jude und ist in Theresienstadt ermordet worden. Und Frau Linz hat dann von der Familie Herpich die Erlaubnis bekommen, hier eine Gedenkfigur aufzustellen, die hier vorne drin steht. Und ist auch selbst später hier mit beigesetzt worden. Also hier liegt jetzt die Herr und Frau Herpich liegen hier beerdigt und Frau Linz. An Herrn Linz wird nur durch diese Figur erinnert, weil er selbst halt kein Grab bekommen hat.
Der Gärtner fährt vorbei. Er soll viel zu erzählen haben. Aber Gerhard Moses Hess ist noch lange nicht fertig mit Virchow.
Der Zaun außenrum, ein wunderbarer spiedereiserner Zaun, der es nun wirklich dringend nötig hätte, mal gereinigt zu werden und gestrichen zu werden. Es ist einfach, also mir fehlen die Worte. Und das hat Gründe. Also Oder Virchow wird auf der einen Seite hoch gelobt, weil es gibt niemanden, der tatsächlich, also er ist Ehrenbürger auch Berlins, und es gibt niemanden, der größere Verdienste um die Stadt hat. Und es gibt auch keinen, der so universal war, so ein Universalgelehrter, muss man sagen.
Universalgelehrter. Brachte den Schatz von Troja nach Berlin, war mit Schliemann befreundet. Große Verdienste um die Gesundheitsvorsorge, hat in Berlin die Kanalisation durchgesetzt und für städtische Krankenhäuser gesorgt.
Was die meisten nicht mehr wissen, ist, dass er eben so viele Krankheiten erstmal entdeckt hat und dafür gesorgt hat, dass sie bekämpft werden konnten. Dazu gehörte eben Cholera und Typhus.
Entdecker von Cholera und Typhus, beschrieb die Leukämie und die Ursachen der Thrombose. Untersuchte als junger Arzt in Schlesien die Lebensbedingungen der Weber. Plädierte für Gesundheit und Bildung als Hauptaufgaben eines Staates. In diesem Sinne über 40 Jahre Parlamentarier. Preußische Landtag und Reichstag.
Und was auch völlig vergessen ist, er hat 1869, ein Jahr vor dem Deutsch-Französischen Krieg, hat er eine Resolution eingesetzt mit der Forderung, Abrüstungsverhandlungen aufzunehmen und eben ein vereinigtes Europa anzugehen. Also es müsste, ja, Vereinigte Staaten von Europa, das war, also eigentlich müsste man heute sagen, er ist einer der Urväter eben halt dieser EU und keiner redet darüber, keiner weiß das mehr.
Und ein solcher Mann, Bismarcks Todfeind, Ein solcher Mann hat so ein ungepflegtes Ehrengrab.
Es ist offensichtlich so, dass er es bei Ehren hat, ein Ehrengrab. Und wenn Sie sich jetzt mal angucken, in welchem Zustand dieses Ehrengrab ist. Der Stein ist völlig verdreckt, kann man kaum noch lesen.
Die Ehrengrabstätten werden über die Gärtner des Bezirks Tempelhof-Schöneberg gepflegt. Wir haben jetzt hier auf diesem Friedhof noch 44 Ehrengrabstätten. Also die letzten 10 Jahre haben wir mit Sicherheit ungefähr 20 Ehrengrabstätten verloren, die nicht mehr diesen Status haben. Das ist natürlich ganz bedauerlich. Oh, das kriege ich nicht hin.
Eine Verordnung für die Ehrengrabstätten und da zeigt sich, dass die Ehrengrabstätten leider kein Instrument, das noch nicht mal der Ehrung sind und leider auch kein Instrument der Denkmalpflege sind. In dieser Verordnung steht, es muss gewährleistet sein, dass das fortlaufende, andauernde Gedenken einer allgemeinen Öffentlichkeit an den oder die Verstorbenen über das Jahrhundert bestehen bleibt.
So, jetzt ist die Gemeinde so ziemlich hier angetreten. Alle, die von dem ganzen Prozess Hilde Radusch noch nicht so viel mitbekommen haben.
Ich wünsche mir den nächsten Gedenkstein in Pink oder Regenbogenfarben und nicht grau Maus.
Wir begrüßen diese Initiative, dass es nicht in diesem Ziegelstein Terrakottafarben bleibt, sondern auch eine bunte Vielfalt auf den Gräbern möglich wird.
Ludger und Wolfgang sind vor einer riesigen Begräbnisstätte stehen geblieben, die keinen, wie auch immer gefärbten, Ehrenbackstein nötig hat.
Hier haben wir eine Familie, die in 2 Generationen sozusagen das aufgebaut hat. Der Gründer David Hansemann war in Preußen auch ein Finanzminister und er hatte sozusagen diese Gartengrabanlage mit einem Säulenumgang.
David Justus Ludwig Hansemann, 1790 bis 1864. Adolf von Hansemann, 1826 bis 1903.
Der Sohn Adolf von Hansemann, der hatte dann eine Diskontogesellschaft. Der hat das Mausoleum dann hier eingebaut in diese Anlage. Und die Diskontogesellschaft steht unter den Linden immer noch. Da ist dann jetzt angebaut das Guggenheim und die Deutsche Bankzentrale. Und die Kassenhalle dieser Diskontogesellschaft ist die Kassenhalle von Hansemanns damals gewesen. Und deswegen hat Deutsche Bank hier auch mal eine Restaurierung bezahlt. Da können Sie gerne mal reingucken. Es gab natürlich bei diesen Geschäftsmännern, die haben ja immer große Salons gehabt und die Frauen hatten auch durchaus einen besonderen Charakter und konnten natürlich auch Menschen führen. Da ist hier zum Beispiel ein Gemälde gebildet von Ottilie von Hansemann. Die hat eine besondere Geschichte, weil sie hat sich auch für Frauen stark gemacht.
Mhm. Sie hat auch eine Wikipedia-Seite.
Ottilie von Hansemann, geborene von Kusserow, 1840 bis 1919. Bedeutsame Geldgeberin der Frauenbewegung in Preußen, bot dem Rektor der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin eine Stiftung von 200.000 Reichsmark für studierende Frauen an. Zwar hatte Preußen 1908 Frauen zum Studium zugelassen, sie konnten aber jederzeit von Vorlesungen ausgeschlossen werden. Weil Kultusminister Ludwig Holle sich nicht bereit zeigte, diesen Ausnahmeparagraphen zu revidieren, zog Hansemann ihr Angebot zurück und investierte das Geld in den Bau des Viktoria-Studienhauses in Berlin-Charlottenburg. Das Studentinnenheim, inzwischen unter Denkmalschutz gestellt, erhielt später den Namen der Stifterin. Abstecher zur Otto-Suhr-Allee. Neoklassizismus. Frisch renoviert. Über dem Portal Ottilie von Hansemann Haus. Es sieht nicht nach Studentinnenwohnheim aus. Ein Schild. Wohnen im denkmalgeschützten Altbau 65 Apartments. 42 bis 190 Quadratmeter. Es ist überklebt. Verkauft. Auf dem St. Matthäus-Friedhof lauscht die bunte Truppe inzwischen einem Gedicht.
Wir gehen den Weg in die Nebel der Welt und haben den Mut zum Entschluss und haben die Stirn zu unterscheiden. Niemand kann helfen, kann raten, weisen. Selbst, vorsichtig und sicher, langsam und verantwortlich. Ohne Hilfe, allein. Du selbst, ich selbst.
Und Ludger zeigt auf eine schneeweiße Säule. Eine Art Flügel mit leuchtend rotem Rand. Hedwig Dohm, Schriftstellerin. 1831 bis 1919.
Sie hat sehr viele Artikel geschrieben oder auch Bücher, besonders zum Patriarchat, und hat sich fürs Frauenrecht eingesetzt. Auf dem neuen Grabstein, der hier seit 2007 steht, weil das Grab schon vorher mal eingeebnet war, wahrscheinlich auch kriegsbedingt, steht, die Menschenrechte haben kein Geschlecht. Auf der Rückseite steht auch, dass der Journalistinnenbund Deutschland den Stein bezahlt hat mit anderen Spenderinnen. Es gibt seit 11 Jahren, glaube ich, jedes Jahr den Hedwig-Dohm-Preis als Lebenspreis für eine Journalistin. Sie ist natürlich für die Frauenbewegung insofern schon sehr wichtig, weil Hedwig Dohm und Minna Kauer eigentlich die Vorreiterin waren und die größten Kämpferinnen auch im 19. Jahrhundert schon, um das Frauenwahlrecht oder überhaupt die Rechte der Frauen nach vorne zu bringen, und haben es beide auch noch mitbekommen, dass dann nach dem Ersten Weltkrieg 1919 das erste Mal Frauen wählen durften. Und ihre Tochter war Hedwig Pringsheim. Deren Tochter war Katja Mann, für mich persönlich dann Klaus Mann als Urenkel wieder interessanter, aber so hat einfach jeder auch wieder noch einen Bezug.
Gehen Sie hier regelmäßig spazieren? Ab und an gehe ich doch mal hier hinten rum und überall gucken, was sich da wieder verändert hat. Ob sie da bei dem Bolle schon fertig sind mit dem Restaurieren, und hier oben, wo die Sternkinder sind. Ach, da ist, und man entdeckt immer wieder mal was Neues.
Tonpüppchen, Mobiles, bunte Windräder, Papierlampions, Laternen, winzige Grabstätten, Vornamen. Der Garten der Sternenkinder.
Ich betreue ja die Eltern der Sternenkinder und mache dann hier oben auch die Gespräche und Beratungen und sowas. Und die Vorbereitung, das Einbetten der Kinder und so.
Sagt Bernd Bossmann, der Kaffeebetreiber.
Hebammen, Gynäkologen, Eltern haben das vor über 20 Jahren erkämpft. Na, und seitdem gibt es die Möglichkeit, Bestattung von nicht bestattungspflichtigen Kindern durchzuführen. Und es gab in Berlin 2 Friedhöfe, die gibt es auch immer noch, außerhalb der Stadt, und im Zentrum gab es keine Möglichkeit. Und das ist an uns herangetragen worden, und dann war das klar, dass, also relativ schnell klar, mit der Verwaltung und dem Gemeindekirchenrat, dem Pastor damals, dem Andreas Fuhr, und dem Verein EVEV, dass wir das installieren möchten, hatten aber alle überhaupt keine Ahnung über die Größenverhältnisse und sowas, und haben dann einen kleinen Friedhof, eine Grabstelle für Sternkinder angelegt.
Hier liegen jetzt mittlerweile seit 2007 schon 500 Babys. Und da haben sich die Eltern, die hier sind, gegenseitig aufgehoben. Die haben eine schöne St. Matthäus Elterngruppe gegründet. Die machen Ostermahlen, die machen im Herbst hier ein Picknick. Manchmal gab es ja schon ältere Geschwister. Besonders schön ist aber, wenn danach dann noch Geschwister kommen und dann die Eltern ganz stolz hier kommen, weil wir haben die bei der Beerdigung begleitet, und 2 Jahre später kommen die mit dem Kinderwagen und sagen, ach, guck mal hier, du musst mein Kind angucken. Also man arbeitet eigentlich auf einem Ort, der mit Tod zu tun hat, und kriegt so viel neues Leben mit. Das ist eine ganz wunderbare Aufgabe.
Wenn Kinder kommen, lasse ich alles andere auch liegen, ist mir wurscht. Na, ob da eine Gesellschaft ist, dann muss ich die erstmal auf den Arm nehmen.
Das ist der Moment, wo Bernd sein Café verlässt, vor einem eher unauffälligen Baum Halt macht, um dessen Stamm sich eine niedrige Bank windet.
Das ist ein Kirschlorbeer. Und der stand mal auf einem Grab und ist einfach riesig geworden. Und dieser Baum assoziiert für mich immer dieses Kinderspiel, wenn Kinder sich an die Hände nehmen und sich dann verknoten und irgendwer den Knoten lösen muss. So gehen hier auch die ganzen Äste ineinander und bildet so ein Schutzdach. Es ist ein schöner Ort, und wenn der gefüllt ist mit Kindern, ist das toll.
Bernd weist auf 2 schwarze Obelisken. Wilhelm und Jakob, gestorben 1859 und 1863. Grundschulkinder haben Zeichnungen, verpackt in Klarsichtfolien, draufgeklebt. Liebe Brüder Grimm, wir danken euch für eure schönen Märchen.
Das ist der Sven. Da gehen wir mal hin.
Jetzt hat Bernd den Mann entdeckt, der am längsten auf dem Friedhof arbeitet. Sven, den Gärtner.
Während ich arbeite, können Sie gerne rumkommen, können wir gerne machen. Okay. Aber wie gesagt, deswegen kann ich meine Arbeit jetzt
nicht machen. Während Sie arbeiten, das ist okay. Dann würde ich mich jetzt neben Sie stellen. Ist das in Ordnung?
Sie, ja.
Sagen Sie mir bitte, wie Sie heißen.
Also ich möchte nicht, dass Sie irgendwie aufgenommen haben. Wir können uns gerne so unterhalten, aber so? Ich halt nicht so.
Nicht so, also Sie möchten nicht aufs Mikrofon sprechen.
Richtig, oder? Genau.
Das ist schwierig für ein Radio, für eine Radiogeschichte.
Ja, Sie können ja gerne sagen, dass Sie das und das von Kollegen, von jemandem gehört haben, aber eben halt nicht. Das mag ich nicht so.
Oh, schade.
Ja.
Ja. Ja, Sie heben jetzt, Sie haben jetzt gerade ein Grab eingeebnet, oder?
Nein, das wird jetzt quasi eine neue gärtnerische Anlage werden.
Das soll eine neue Anlage werden, sagt der Gärtner. Also, ein Grab. Er habe gerade den Boden ausgehoben und Kanten verlegt, dann könne gepflanzt werden.
Das heißt, das Sarg ist schon drin?
Blöde Frage. Dazu ist das Grab viel zu kurz. Eine Urne ist drin.
Gibt es überhaupt noch Erdbestattungen?
Ja, seit ein paar Jahren wieder mehr.
Worauf führen Sie das zurück?
Weil die Leute hier sehen, dass so ein Kirchhof nicht nur mit Tod zu tun hat. Zum Beispiel an Bernd Bossmanns Café oder an den Veranstaltungen in der Kapelle.
Das macht dann mehr Arbeit für Sie, ne? Wenn Sie...
Ja, aber es ist ja nun unser Job.
Und das sei nun mal sein Job. So eine Erdbeisetzung mache auch hinterher mehr Arbeit. Da könne man auf Kunden hoffen, die das Grab gießen und pflegen lassen. Der Gärtner reißt die nächste Tüte Graberde auf. Bernd ist verschwunden. Und Gerhard Moses Hess muss vor den drei Damen seine Tour mal Dampf ablassen.
Ich will noch mal hier meinen Ärger loswerden. Der Vorteil bei diesem Friedhof und das Schöne ist, dass man sich die Gräber aussuchen kann, wo man liegen will. Und andererseits ist aber so, dass eben doch ein Friedhof auch eine gewisse Ordnung hat, in dem Sinne, dass sich gleich und gleich gesellt und dass eben nicht alles kunterbunt durcheinander geht. Und deswegen ist es nicht zufällig, dass hier also die Ärzte liegen, in diesem Bereich hier. Und hier ist es eben so, dass eben dieser Platz praktisch vergeben worden ist an einen höchst zweifelhaften Menschen, wo ich denke, das ist einfach ärgerlich. Da hat die Friedhofsverwaltung offensichtlich geschlafen. Das ist ein Riesengrab und der Mensch, der hier beerdigt ist, ja, letztlich Mafia, ein Mafiosi. Also eine kriminelle Subkulturszene vom Neulendorfplatz.
Aus einer Art Minitempel auf einem überlebenshohen Sockel schaut der Bronzekopf eines Mannes im besten Alter heraus. Begraben 2015.
Entsprechend kann der sich jetzt ein Grab leisten, was unglaublich ist. Unglaublich. Also gehört auch die Bank gehört ja noch mit dazu. Also es ist ein Riesending. Das ist immer auf allen Friedhöfen, fast allen Friedhöfen dieser Welt ist es so, dass die Leute für viel Geld eben entsprechend auch protzige Gräber haben.
Der Friedhof ist ein Wirtschaftsunternehmen.
Ja, natürlich. Er ist ein Wirtschaftsunternehmen. Und das ist ja auch der Grund, warum der Friedhof jetzt so liberal ist und hier jeden aufnimmt.
Gibt es denn auch Menschen, die Sie lieber nicht bestatten würden hier auf diesem Friedhof? Müssen Sie jeden nehmen?
Wenn eine Bestattung angemeldet ist, muss es mich als Verwalterin nicht interessieren, was war das für ein Mensch, was ist das für ein Mensch. Ich kann nicht wissen oder wir können nicht wissen, war es ein Guter, war es ein Böser. Das steht mir nicht zu. Es gibt die Regelung nicht mehr. Die Ungläubigen vor den Toren oder vor der Mauer des Friedhofs, das steht mir nicht zu.
Wenn Sie hier mal gucken in dem Kasten, hier sind oft Beerdigungen, auch viel Beerdigungen und einige skurrile Beerdigungen, wo getanzt wird. Und
skurrile?
Ja, mit laut Radio, Radio und dann tanzen sie da. Und aber ich weiß nicht, was das denn für eine Glaubensrichtung ist, keine Ahnung.
Nicht jeder muss in der evangelischen Kirche sein. Und auch der Trend in den letzten 20 Jahren ist einfach auch so, dass man wieder mehr die Grabgestaltung, auch den Grabstein und die Bepflanzung so macht, dass es auch dem Charakter des Verstorbenen nahe ist. Das spiegelt sich dann hier auch wieder, dass man zum Beispiel auch ein Grab hat, wo mal ein Buddha draufsteht, dass es mit indischen Buchstaben ist. Wir haben auch einen kleinen, wie so ein Thai-Tempel, den man sonst eigentlich vor dem Haus gegen die Geister macht. Oder die Friedhofsverwaltung ist so modern, dass sie sagt, auch in der Grabsteingestaltung, es darf auch der Zeit modern entsprechen. Man muss aber alles auch bewilligen lassen. Die haben auch durchaus ein Veto. Wir hatten jetzt auch den Fall, ich weiß gar nicht, ob man so nach draußen kehren soll mit den Engeln. Mit den Hellsengeln.
Weil ich gesagt habe, mit peinlicher Entscheidung, Hells Angels.
Am Hauptweg ein schwarzer Stein, obenauf ein Rundumlicht, wie bei einem Polizeiauto.
War im letzten Oktober.
Hier hat Moses Hess protestiert.
Ist einer von den Hells Angels gestorben an einer Schussverletzung. Die Hells Angels gelten als kriminelle Vereinigung, so ungefähr jedenfalls. Und das war eine eindeutig kriminelle Geschichte. Der ist hier beerdigt worden mit 500 Rockern, die ja mit Motorrädern ankamen und riesen Geschichte, Polizei und sonst was. Und wo man eben auch nur sagen kann, da hat irgendjemand geschlafen, weil das darf doch nicht sein, dass der so einen prominenten Platz kriegt. Das geht nicht. Ja? Der kann ja gerne auf dem Friedhof beerdigt werden, aber man muss ihm diesen Platz nicht geben. Man kann sagen, hier am Hauptweg, da gehört er nicht hin.
Angels never die.
Und da hat die Verwalterin natürlich auch erstmal bei dem Pastor angerufen. Der sagte ja, das sind doch auch Menschen und wenn die sterben, dann wollen die auf einen Friedhof. Nicht? Insofern, ein Grab dürfen die sich natürlich aussuchen und die bezahlen das auch. Auch bei der Gestaltung des Steins, man hätte jetzt auch da ein Veto einlegen können. Aber wenn die Verwaltung das nicht macht, dann ist es auch nicht an uns, das zu kritisieren. Die kommen tatsächlich auch regelmäßig und stellen da Kerzen hin und holen hier Blümchen.
Gibt es eigentlich auch Gräber, für die man sich schämen muss?
Treitschke.
Da scheiden sich aber die Geister. Also Heinrich von Treitschke war ja eigentlich ein Professor, der hat Vorträge gehalten. Und die waren halt oft antisemitisch geprägt. Das war aber auch schon 1880. Was ich hier gelernt habe, wie stark der Antisemitismus auch schon im 19. Jahrhundert war. Treitschke ist halt auch mit Bild erwähnt im Haus der Wannsee-Konferenz als Vordenker. Also wir haben hier jetzt, Gott sei Dank, jetzt nicht ein Grab von einer großen NS-Größe. Aber ich ging auch nicht so weit zu sagen, ich schäme mich für den. Ich zeige ja nur auf, was hier die Gesellschaft in 160 Jahren hinterlassen hat und was aktuell auch ist.
So, wir gehen jetzt.
Es regnet jetzt. Herr Hess beendet seinen Rundgang. Jedenfalls fast. Ein Anliegen hat er noch.
Das hat hinten am die schöne Inschrift, errichtet von seinen Schülern und Freunden.
Adolf Friedrich Wilhelm Kiesterweg, 1790 bis 1866, Pädagoge, Schulpolitiker.
Kiesterweg war ein Reformpädagoge und ihm ist es zu verdanken, dass die Volksschule, wie sie damals hieß, überhaupt eine richtige Schule geworden ist. Er hat Unmengen geschrieben zur Didaktik der Volksschulen und ist dann nach der 48er Revolution entlassen worden vom damaligen Kultusminister. Und das, was er an Fundamenten gelegt hat, ist dann erst in der Weimarer Republik dann wieder aufgenommen worden. So, und das war jedenfalls so, dass dieser Adolf Diesterweg ein Ehrengrab hatte, und zwar bis 2004, wenn ich mich jetzt recht erinnere. Und dann ist es eben auch aberkannt worden.
Diese Verordnung muss auch erneuert werden. Die ist eigentlich schon per se abgelaufen. Und tatsächlich ist es bei uns so, wir kriegen einen Zweizeiler. Jetzt ist es vorbei. Und dann ist am nächsten Tag dieser rote Stein schon weg.
Pikanterweise hat dieser Kultusminister, der ihn damals rausgeschmissen hat, der hat heute noch ein Ehrengrab des Landes Berlin.
Wer war das?
Von Raumer. Friedrich von Raumer, das Grab ist da hinten.
Karl Otto von Raumer. 1805 bis 1859 Politiker.
Es ist allerdings auch die einzige Förderung, die ein Friedhof, der noch in Kirchenbesitz ist, bekommt. Also man kommt ja sonst keine öffentlichen Gelder, es sei denn, dass man ganz groß begründet, dass man bei einer Restaurierung tatsächlich einen Zuschuss vom Landesdenkmalamt kriegt. Selbst bei Bolle hat man jetzt letztens überlegt, ob der noch interessant genug ist und ob das sonst nicht zu teuer wäre, ob an dem Mausoleum Schäden sind.
Karl Andreas Julius Bolle, 1832 bis 1910, Erfinder des mobilen Milchhandels.
Bolle hat die ewige Obhut. Bolle hat ein ausgesprochen schönes Mausoleum, das sozusagen da der Status aberkannt wird, kann ich mir im Moment nicht vorstellen. Bei anderen großen Namen ist es aber tatsächlich so, wenn dort der Ehrengrabstatus abläuft, ich muss es nicht erhalten, es ist ein Kann. Also wir versuchen schon tatsächlich dann auch zu erhalten. Das tun wir schwerpunktmäßig auch mit dem Thema der Patenschaftsgräber. Da finden sich Menschen Nachführungen und sagen, wir suchen uns eine gemeinsame Grabstelle, um dann eben auch nicht verloren zu gehen.
Also 1999, da gab es den Verein noch nicht und auch noch nicht das Café, ging ich mit meinem Freund über den Friedhof und auf einigen Gräbern steckte halt ein Schild, werden Sie Pate, suchen Sie sich ein Grab aus. Damals hatte man noch die große Auswahl und wir haben uns dann natürlich das schönste Grab ausgesucht.
Schwarzer Granit, vier Säulen, Tempel. Hier wurde 1929 ein Kupferbergwerksbesitzer begraben. Jetzt ist es Wolfgangs Grab.
Ja, im Gedanken habe ich halt schon gesehen, was man draus machen könnte mit der Bepflanzung. Und es hat was Romantisches, ja.
Denken Sie darüber nach, sich hier selber begraben zu lassen?
Ja, aber ich bin am Überlegen. Ich habe keinen mehr Verwandte in dem Sinne, die das pflegen könnten. Also von daher, hier wird es ja auch diese auf der Wiese, wie man so sagt, geben. Nee, das ist schon so weit geregelt alles. Also da muss man ja nur schon ein bisschen Vorsorge treffen, ne?
Wir haben dann einen Vertrag gemacht mit der Friedhofsverwaltung, dass wir uns um das Grab kümmern, dass wir das Grab instand setzen und halt auch jetzt eine Bepflanzung dann machten. Ein paar Jahre später starb ein Freund von uns, der gerne auf diesem Friedhof beerdigt werden wollte. Und da haben wir dann gesagt, okay, wir haben ja schon das Grab. Also erst ab dem Zeitpunkt kostete das dann auch was für uns. Wir haben also das Grab gekauft für 20 Jahre und konnten ihn dann hier beerdigen.
Ich habe nur noch zwei Nichten. Die eine ist in Westdeutschland. Und wissen Sie, die jüngeren Leute haben heute eine andere Einstellung dazu, glaube ich. Ja, doch. Also ich kenne es so, dass man dann auch mal auf den Friedhof geht und sich, wie gesagt, darum bekümmert, ob es in Ordnung ist. Und man muss es ja auch bepflanzen und alles. Ich weiß nicht, da ist, bei denen ist es nicht vorhanden.
So schöne Ecken. Ich finde ihn einfach toll. Was hier wirklich auch ein bisschen was ausmacht, das ist ja, glaube ich, die höchste Anhöhe, die es natürlich in Berlin gibt, ne? Oben die Monumentenstraße. Das ist aber optisch sehr schön, wenn man reinkommt und läuft dann so einen kleinen Hang hoch. Ne?
Bernd Bossmann hat sich auch schon ein Grab gesichert.
Eigentlich ist das sehr protzig für uns, aber es verwittert nicht. Insofern ist der Bestand gesichert.
Und einen Freund begraben. Ovo Maltine, Lebenskünstler 1966 bis 2005.
Und Ovo schlief immer links und ich immer rechts. Und so in der Mitte waren dann die Gäste, wenn wir Besuch hatten. Und so ist es dann hier auch. Ovo ist links, rechts ist mein Platz und in der Mitte kommen die Gäste hin. Ich glaube, wir haben mehr Anwärter, als wie wir Platz haben. Jahrzehnte wird das bleiben. Es wird auch immer wieder, denke ich mal, sich jemand da dann beisetzen lassen, weil das ist ja ein großer Freundeskreis und die bekannten Tunden der Stadt eigentlich, ne? Die Bullettunden.
Ihr schwulen Säue, hallo ihr Lesben, ihr Weiber, hallo ihr Geschlechtsunentschlossenen. Herzlich willkommen zum CSD in Dresden. Ich bin eine Tunte, das ist also ganz klar, dass ich von Hause aus politisch veranlagt bin. Ich leide nicht darunter, ich nutze das. Ich habe mich zur Bundestagswahl 98 als Einzelkandidatin ohne Partei im Hintergrund zur Wahl gestellt. Ich finde nämlich, Tunden kann man nicht unbedingt ausschließlich daran erkennen, wie sie sich bewegen, sondern dass sie etwas bewegen.
Christoph Josten alias Ovo Maltine in einem Film von Rosa von Braunheim. Tunden lügen nicht.
Bei Ovo war es jetzt ein Lymphdrüsenkrebs. Und insofern ist er gestorben als HIV-Positiver an Krebs.
Ludger hatte damals eine Todesanzeige gemacht mit dem Bild von Ovo und von Christoph und auch beide Namen draufgeschrieben.
Wir sind ja so eine Generation, wo dann zum Beispiel Coming Out und AIDS-Epidemie sozusagen gleichzeitig passierte. Das heißt, man hat gerade gelernt, wen liebt man, und man hat gerade gelernt, wie funktioniert Küssen und Begehren und wie funktioniert Sexualität. Und im gleichen Moment wurde gesagt, du darfst es eigentlich schon nicht mehr, weil man wusste damals ja noch gar nicht, wie infiziert man sich. Und die, die dann infiziert waren, wurden ja auch relativ schnell als arbeitsunfähig oder man kriegte Sozialhilfe und man kriegte gesagt, ihr habt nur noch 5 Jahre. Da hat man sich sein Leben natürlich auch ganz anders irgendwie aufgeteilt. Es gab auch diesen Spruch vom schneller Leben. Wir waren ja andauernd auch auf Beerdigungen. Aber natürlich hat man, wenn man eigentlich nur eine kurze Lebensspanne für sich selber weiß, dass ich jetzt 53 werde, hätte ich ja nie geahnt damals. Ne? Versucht man die Traurigkeit natürlich ein bisschen nach hinten zu schieben. Also es war ja auch in den Jahren, wo Ovo und Bernd sich dann diese Grabstelle ausgesucht haben, hat man ja auch nicht gewusst, sterbe ich in 5 oder 20 Jahren.
Denk mal positiv. 52 Namen auf einer Art Triptychon. Das Mittelteil überwölbt ein marmorner Bogen. Im Friedhofsführer steht: Dieses Wandgrabmal von ca. 1875 zeichnet sich durch das Bogenfeld des Bildhauers Rudolf Pohle aus. Zeigt einen jugendlichen Genius mit Flügeln. Seine Symbolsprache verweist auf Tod, Trauer, Glaube, Hoffnung und Vollendung.
Das ist auch das einzige Grabmal auf dem Friedhof mit einer E-Mail-Adresse. Es ist ein altes Grabmal, was nicht mehr belegt war. Eine evangelische Pastorin und ein katholischer Pfarrer hatten einen Verein gegründet mit dem Namen Positiv Leben. Daraus entstand dann der Verein Denkmal Positiv. Hier können Menschen mit HIV beerdigt werden, die entweder keine Familie haben oder wo sich die Familie von den Verstorbenen losgesagt hat oder die einfach keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben.
Ja, ich meine, es gibt genügend Leute, die sagen, was machen die ganzen Schwulen überhaupt hier?
Ist das für Sie ein Glücksumstand?
Natürlich aus der Situation auch der 90er Jahre heraus, dass sich plötzlich junge Männer mit dem Thema Tod und Trauer ganz anders auseinandersetzen mussten. Das ist ein großartiger Umstand, dass sie sich dann noch für das Thema historische Grabstätten interessieren. Das ist ein wirklicher Glücksgriff. Das ist großartig.
Ich jetzt mal hier verkehrt auch. Also ich habe mal gesehen hier den, wie heißt denn der? Rosa von Braunheim, denn der Volker Brandt, Schauspieler, dann sag sie mal, der jetzt verstorben ist im Januar, oder war das vorher ja schon, der Dicke aus dem Achim Menzel. Also hier sehen sie, ich weiß nicht, was hier ist, wer hier alles liegt von denen, keine Ahnung, oder ob die nur so hier sind, weiß ich nicht.
Am 20. August 2016 versammelte sich die Prominenz an dem Grab mit den vielen goldenen Krönchen. Möbius, Ralf Christian, 1950 bis 1996. Rio Reiser. Zum 20. Todestag waren hunderte Fans da, das Fernsehen auch.
In der Kapelle ein bewegendes Gedenkkonzert, das auch nach draußen übertragen wird. Gerd Möbius hat zum 20. Todestag ein neues Buch über seinen weit über den Tod verehrten Bruder geschrieben. Er hat dazu erstmals Reisers Tagebuch gelesen, der darin seine innersten Ängste beim schwulen Coming-out Ende der 60er offenlegt. Dass der oberste Anarcho-Rocker schwul war, wussten damals nur die wenigsten. Tonsteine Scherben waren in den 70ern das Sprachrohr der linken Hausbesetzerszene. Dabei hatte Reiser immer Schwierigkeiten, von einer Gruppe vereinnahmt zu werden. Sich in eine Schublade stecken lassen wollte er nie.
So, und jetzt werde ich aber nach Hause fahren.
Dann danke ich mich sehr.
Nicht zu danken. War eine nette Unterhaltung. Okay, dann wünsche ich Ihnen was schönes Wochenende. Ja?
Danke.
Wiedersehen.
Wiedersehen.
Renate geht nach Hause. Der Gärtner, der nicht ins Mikrofon reden will, reißt die letzte Tüte Graberde auf.
Ist der Friedhof leerer geworden in der Zeit, in der Sie hier arbeiten?
Ja klar, sagt der Gärtner. Viele, die heute 80, 90 wären, sind jung umgekommen im Krieg.
Aber
die Leute werden ja auch immer älter.
Ne? Statistisch gesehen, ja. Aber
das hält der Gärtner für einen Irrglauben. Wie viele hat er schon beigesetzt, die jünger waren als er? Und er ist Jahrgang 62. Dass alle immer älter würden, sagen die Politiker nur, um das Rentenalter hochzusetzen.
Also man kann ja sagen, dass sie
heutzutage sterben viele Leute vor der Rente. Der Gärtner fegt irgendwas.
Liegt das vielleicht daran, dass hier so viele Schwule liegen?
Nein.
Nee?
Nein, das ist nur unser Arbeitssystem, kann man sagen.
Mhm. Okay.
Na denn, viel Spaß.
Gibt es hier irgendwie ein Lieblingsgrab von Ihnen, etwas, wo Sie, einen Ort, wo Sie gerne hingehen?
Ja, mein eigenes.
Haben Sie das schon?
Das habe ich schon. Lieber haben und nicht brauchen, als brauchen und keins haben.
Dankeschön.
Bitte.
Tschüss.
Die bunte Truppe ist in die Kapelle gezogen. An der Spitze Miss Marples Schwestern. Das Netzwerk zur Spurensuche von Frauengeschichte vor Ort feiert die zweite Frau mit einem Ehrengrab auf dem St. Matthäuskirchhof. Die eine ist die Frauenrechtlerin Minna Kauer. Die zweite heißt Hilde Radusch.
Ich bin sehr froh, dass es jetzt geschafft ist, dass aus dem Grab von Hilde Radusch ein Ehrengrab geworden ist.
Hilde Radusch, 1903 bis 1994, Widerstandskämpferin, Politikerin, Frauenrechtlerin, Schriftstellerin und Vorkämpferin der Lesbenbewegung.
Liebe Claudia, vielen Dank für deinen Brief.
Einige Frauen im Publikum haben sie noch gekannt.
Wenn der dritte Band des Skorpions erst 1931 erschien, bin ich entschuldigt. Da hatte ich seit Jahren eine feste Freundin und brauchte keine Erklärung mehr. Da war ich im Berliner Stadtparlament, kommunistische Stadtverordnete, und kümmerte mich um die Arbeitslosen, denen man die Bezüge gekürzt hatte. Die saßen bei den Debatten oben auf der Tribüne, und wenn oben Ärger war, mussten wir rauf und die Hinausgeworfenen beschützen vor den Beamten. Ich war 26 Jahre alt.
Sigrid Krajek, Pomade im Haar, Herrenanzug, singt Lieder der Claire Waldorf, die wie Hilde Radusch die Frauen liebte und sich wie Hilde Zeit ihres Lebens dazu bekannte. Auf der letzten Bankreihe der Kapelle warten Sektflaschen und Gläser. St. Matthäus lebt. Wie man einen Friedhof am Sterben hindert. Sie hörten ein Feature von Ulrike Bajor. Es sprach Andrea Wolf. Ton und Technik Gunther Rose und Katrin Fidorra. Regie Matthias Kapohl. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2017.